Die Sonne Ägyptens brannte unerbittlich auf die Mauern Thebens herab. Staub tanzte in der heißen Luft, während Händler lautstark ihre Waren anpriesen. Der Duft von frisch gebackenem Brot mischte sich mit dem beißenden Geruch von verbranntem Weihrauch, der aus den Tempeln aufstieg. Die Straßen waren erfüllt von Leben, von Bauern, die ihre Ernte zum Markt brachten, von Steinmetzen, die die gewaltigen Blöcke für den Bau neuer Monumente bearbeiteten, und von den Priestern, die mit ernsten Mienen die Prozessionen der Götter begleiteten. Doch mitten in diesem geschäftigen Treiben bewegte sich ein Mann wie ein Schatten durch die engen Gassen. Niemand sah ihn wirklich. Und doch war er da. Senhotep war sein Name. Doch nur wenige kannten ihn. Für die Welt war er unsichtbar. Ein Werkzeug, das im Verborgenen arbeitete. Seine Existenz war nicht dazu bestimmt, niedergeschrieben zu werden, denn er war kein Held, kein Feldherr und kein Baumeister großer Tempel. Er war ein Assassine, ein stiller Vollstrecker des Willens des Pharaos. Senhotep hatte sein gesamtes Leben dem Dienst an seinem göttlichen Herrn gewidmet. Der Pharao war mehr als ein König, er war eine lebende Gottheit, ein Abkömmling der himmlischen Mächte, denen Ägypten seine Blüte verdankte. Es war die unerschütterliche Ordnung des Maat, die über alles wachte und die den Pharao als Verbindung zwischen den Göttern und den Menschen bestimmte. Und Senhotep war sein treuester Diener, ein Schwert im Dunkeln, das die Feinde des Reiches auslöschte, bevor sie eine Bedrohung werden konnten. An diesem Tag bewegte sich Senhotep mit einer klaren Aufgabe durch die Straßen. Er hatte eine Botschaft erhalten, überbracht von einem stummen Diener des Palastes. Die Anweisungen waren einfach, präzise und tödlich. Senhotep war befohlen worden, sich zum königlichen Palast zu begeben. Das bedeutete nur eines: ein neuer Auftrag wartete auf ihn. Er schritt durch das massive Tor der königlichen Residenz vorbei an den starren Blicken der Wachen, die wussten, dass es besser war, ihn nicht aufzuhalten. Der Innenhof war erfüllt von würdevollen Gesandten fremder Länder, von Beratern, Priestern und Schreiberlingen, die Dokumente mit bedeutungsschwerer Miene überreichten. Doch Senhotep beachtete sie nicht. Er wusste, dass seine Existenz nicht für die Augen der Menge bestimmt war. Zwei Wächter führten ihn in den innersten Bereich des Palastes an geschnitzten Säulen vorbei, deren Hieroglyphen von den ewigen Triumphen des Herrschers erzählten. Schließlich erreichten sie eine gewaltige Halle, in der der Pharao auf seinem Thron saß. Die Luft war schwer vom Duft kostbarer Öle und Harze, und das Licht der Fackeln flackerte auf den mit Gold verzierten Wänden. Senhotep kniete nieder und senkte sein Haupt, während er auf das Wort des Herrschers wartete. »Erhebe dich, Skarabäus«, erklang die Stimme des Pharaos, ruhig und doch durchdrungen von einer Macht, die keine Widerrede duldete. Senhotep gehorchte und blickte in das Antlitz seines göttlichen Herrn. Der Pharao trug eine kunstvolle Krone, geschmückt mit dem Symbol der Uröös-Schlange, die sich drohend über seiner Stirn erhob. Seine Haut war makellos, seine Augen dunkel und voller Rätsel. Er war das Zentrum der Welt, der Sohn der Götter, der unangefochtene Herrscher Ägyptens. »Ein Feind unseres Reiches hat sich erhoben«, sprach der Pharao. Ein Mann, der es wagt, die göttliche Ordnung in Frage zu stellen. Ein Verräter, der sich dem Willen der Götter widersetzt. Senhotep lauschte regungslos. Er hatte viele solcher Worte gehört. Die Feinde des Reiches waren zahlreich, doch sie alle fanden ihr Ende im Dunkeln. Dieser Verräter ist kein gewöhnlicher Mann. Er ist ein Hohepriester, ein Diener der Tempel, dessen Lippen mit den Gebeten an die Götter gesalbt wurden. Doch sein Herz ist schwarz vor Lügen und seine Zunge spricht von Dingen, die nicht gehört werden dürfen. Sein Name ist Rahotep, ein Hohepriester. Das war ungewöhnlich. Die Priesterschaft war eine Säule Ägyptens, die Verbindung zwischen den Sterblichen und den Göttern. Ein Angriff auf einen von ihnen war ein Angriff auf die göttliche Ordnung selbst. Er lehrt Dinge, die unser Volk ins Chaos stürzen würden. Er stellt die Götter in Frage, spricht von Mächten, die nicht mit dem Willen des Himmels gesegnet sind. Ein Mann wie er kann nicht länger in unserer Welt existieren. Senhotep nickte stumm. Sein Auftrag war klar. Es spielte keine Rolle, was Rahotep sagte oder glaubte. Die göttliche Ordnung war unumstößlich. Und jeder, der sie bedrohte, musste verschwinden. Der Pharao erhob sich, schritt auf Senhotep zu und legte ihm eine Hand auf die Schulter. »Ich erwarte, dass du diesen Schatten aus meinem Reich verbannst, Skarabäus. Schnell, lautlos und ohne Spur.« Senhotep verneigte sich tief, dann wandte er sich um und verließ den Thronsaal. Der Wind wehte warm über die Dächer Thebens, trug den Duft von Myrrhe und verbranntem Sand mit sich und ließ die dünnen Leinenvorhänge an den Fenstern der Wohnhäuser flattern. Senhotep bewegte sich mit der Präzision eines Jägers durch die Schatten der Stadt, sein Geist bereits auf das fokussiert, was vor ihm lag. Der Name Rahotep hatte in Theben einst mit Ehrfurcht gehaucht werden müssen, denn ein Hohepriester war nicht nur ein Diener der Götter, sondern ein Mittler zwischen dem Volk und dem göttlichen Willen. Ein Mann mit solcher Macht zu töten, war ein Auftrag, der nicht leichtfertig vergeben wurde. Senhotep wusste, dass dieser Mord Wellen schlagen würde. Doch das war nicht seine Sorge. Sein Auftrag war einfach. Rahotep musste sterben, und niemand durfte je erfahren, warum es geschehen war. Er kehrte in sein Quartier zurück, eine unauffällige Kammer hinter einer Werkstatt für Papyrusrollen. Es war kein Ort für Luxus, sondern eine Zuflucht, ein Versteck, von dem aus er unerkannt operieren konnte. Er entzündete eine Öllampe, setzte sich auf den harten Boden und entrollte das kleine Stück Papyrus, das ihm zusammen mit dem Auftrag überreicht worden war. Dort standen in kunstvollen Hieroglyphen die entscheidenden Informationen. Rahotep hielt sich derzeit im Tempel des Amun auf, einer gewaltigen Anlage aus Sandstein und Gold, in deren Hallen die höchsten Mysterien Ägyptens bewahrt wurden. Normalerweise wäre der Tempel ein unangreifbarer Ort, denn die Priester hatten ihre eigenen Wächter und die Mauern waren hoch. Doch es gab einen entscheidenden Hinweis. Eine der Nebenkammern des Tempels, in der die Hohepriester in Meditation und Studium verweilten, war über einen geheimen Korridor mit den Außenmauern verbunden. Eine Fluchtpassage, die nur wenigen bekannt war. Wenn Rahotep dort verweilte, würde Senhotep seine Chance haben. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und atmete tief durch. Jeder Auftrag begann mit Vorbereitung. Er würde keine zweite Gelegenheit bekommen. Zuerst die Waffe. Er öffnete eine kleine Holzkiste und zog einen sorgfältig geschmiedeten Dolch hervor. Die Klinge war aus dunklem Bronze gefertigt, die Schneide scharf wie ein Rasiermesser. Die Waffe war leicht und perfekt ausbalanciert, tödlich in den Händen eines Mannes wie ihm. Doch eine Klinge war nicht immer die beste Lösung. Es gab subtilere Wege, einen Mann aus dem Leben zu reißen. Senhotep griff in eine Tonschale und nahm ein kleines Violenfläschchen heraus. Darin befand sich eine durchsichtige Flüssigkeit, der Saft der schwarzen Akazie, ein Gift, das innerhalb weniger Atemzüge das Herz zum Stillstand brachte. Er verstaute den Dolch in den Falten seines Gewandes, ließ das Gift in einer winzigen versiegelten Fiole verschwinden und befestigte eine dünne Schnur aus Tiersehnen an seinem Gürtel, eine lautlose Waffe für den Fall, dass er unbemerkt töten musste. Dann war es Zeit zu gehen. Die Stadt lag im Dunkeln. Nur die Fackeln der Tempel und Paläste warfen ein flackerndes Licht über die Straßen. Die Märkte waren längst geschlossen, doch vereinzelte Gestalten schlichen durch die Gassen. Männer mit Geheimnissen, Diebe auf der Suche nach einem unachtsamen Opfer. Senhotep wusste genau, wie er sich unsichtbar machte. Er erreichte den Tempel des Amun und blieb in den Schatten eines nahegelegenen Gebäudes stehen. Die Mauern waren massiv, das Haupttor schwer bewacht. Doch das wusste er bereits. Sein Ziel lag nicht dort, sondern an der Nordseite, wo die alten Steine bereits von der Zeit gezeichnet waren und wo sich der geheime Korridor befand. Er kletterte geschmeidig über einen verfallenen Lagerraum, bewegte sich mit der Sicherheit eines Mannes, der genau wusste, wohin er musste. Keine Bewegung war unnötig, kein Atemzug zu laut. Dann fand er, wonach er suchte. Ein schmaler Spalt zwischen zwei Wandplatten, kaum sichtbar im Dunkeln. Senhotep presste sich hindurch, spürte das kalte Gestein an seiner Haut. Der Gang war alt, sein Boden uneben, doch er führte ihn genau an sein Ziel. Die Kammer war nur schwach beleuchtet. Ein einziger Ölbrenner tauchte den Raum in ein warmes, sanft flackerndes Licht. Und dort saß er, Rahotep, gekleidet in das weiße Leinen der Priesterschaft, sein kahler Kopf gesenkt, als würde er meditieren. Doch als Senhotep den Raum betrat, hob der Priester langsam den Kopf und sah ihn direkt an. »Ich wusste, dass du kommen würdest.« Keine Angst lag in seiner Stimme, kein Zittern, keine Panik. Senhotep zog den Dolch, doch Rahotep rührte sich nicht. »Du glaubst, dass du dem Willen der Götter dienst«, sagte der Priester leise. »Aber du bist blind. Der wahre Feind Ägyptens bin nicht ich. Es ist dein Herr, dein Pharao.« Senhotep erstarrte für den Bruchteil eines Moments. »Du sprichst Ketzerei.« »Nein, ich spreche die Wahrheit. Dein Pharao ist kein Gott, Senhotep. Er ist eine Marionette.« Die Worte hallten in der Kammer wieder, doch Senhotep ließ sich nicht beirren. Mit einem schnellen, präzisen Schnitt durchtrennte er Rahoteps Kehle. Ein leises Röcheln, dann war alles vorbei. Das Blut sickerte langsam über den steinernen Boden. Doch in Rahoteps Blick lag kein Entsetzen, nur Gewissheit. Mit letzter Kraft flüsterte der sterbende Priester noch einen Satz. »Finde das Auge des Horus und sieh.« Dann verstummte er. Senhotep stand reglos in der Dunkelheit, das Blut an seinen Händen warm und klebrig. Es war vollbracht. Doch irgendetwas in ihm sagte ihm, dass dieser Auftrag nicht wie die anderen war und dass diese Worte sich in seinen Gedanken festsetzen würden, egal wie sehr er versuchte, sie zu ignorieren. Die Stille des Tempels war erdrückend. Die Flammen der Ölbrenner warfen tanzende Schatten auf die steinernen Wände, als Senhotep langsam seinen Dolch mit einem Tuch reinigte. Das Blut floss in schmalen Bahnen über den glatten Boden, als würde es den alten Hieroglyphen eine neue Bedeutung verleihen. Er hatte schon viele getötet. Hochrangige Beamte, Verräter, selbst Soldaten, die sich gegen den göttlichen Willen des Pharaos gestellt hatten. Doch diesmal fühlte es sich anders an. »Finde das Auge des Horus und sieh.« Die Worte des sterbenden Rahotep hallten in seinem Geist wieder, obwohl er sie am liebsten aus seinen Gedanken verbannt hätte. Er schüttelte den Kopf und zwang sich, sich auf den nächsten Schritt zu konzentrieren. Ein Assassine, der sich von den letzten Worten eines Mannes beeinflussen ließ, war kein Assassine, sondern ein Narr. Er musste verschwinden, bevor die Wächter den Tempel durchsuchten. Er beugte sich über den Körper des Priesters, nahm die Öllampe vom Tisch und ließ den flackernden Schein über die gefalteten Schriftrollen und Amulette wandern. Rahotep hatte von Dingen gesprochen, die die göttliche Ordnung in Frage stellten. Vielleicht war etwas davon hier zu finden. Mit geübter Hand öffnete er die Robe des Hohepriesters und fand darunter eine kleine Tasche aus feinem Leinen. Er griff hinein und zog eine schmale Rolle Papyrus hervor, die mit komplizierten Symbolen beschrieben war. Senhotep konnte nicht viel davon entziffern, aber einige Zeichen wirkten ungewöhnlich, keine reinen Hieroglyphen, sondern etwas anderes. Es war nicht die Zeit, darüber nachzudenken. Er steckte die Schriftrolle in seinen Gürtel und richtete sich auf. Draußen in den Fluren hallten leise Schritte wieder. Die Tempelwächter hatten die Nachtpatrouille begonnen. Senhotep verharrte, schloss die Augen und lauschte. Drei Männer, schwer bewaffnet. Sie bewegten sich langsam, kontrollierend. Sie erwarteten keine Gefahr. Das war sein Vorteil. Er zog die dünne Tiersehne aus seinem Gürtel, wickelte sie geschickt um seine Hände und schlich zum Eingang der Kammer. Seine Atmung verlangsamte sich, jeder Muskel in seinem Körper war angespannt. Die ersten Schritte kamen näher. Er wartete. Noch einen Atemzug. Dann packte er zu. Die Sehne schlang sich um den Hals des ersten Wächters, bevor dieser auch nur einen Laut von sich geben konnte. Mit einem kräftigen Ruck zog Senhotep ihn in die Dunkelheit, wo der Mann lautlos in seinen Armen zusammenbrach. Die anderen beiden reagierten zu spät. Einer drehte sich mit erhobenem Speer um, doch Senhotep war schneller. Mit einer geschmeidigen Bewegung trat er aus dem Schatten, packte den zweiten Mann am Handgelenk und rammte ihm den Dolch in die Seite, genau zwischen die Rippen, wo kein Knochen die Klinge abwehren konnte. Der Wächter röchelte, während Senhotep ihn sanft zu Boden gleiten ließ. Der dritte Mann taumelte zurück vor Schreck, wollte schreien, doch Senhotep warf sich auf ihn, presste ihm eine Hand auf den Mund und drehte seinen Kopf mit einem schnellen Ruck zur Seite. Ein dumpfes Knacken hallte durch den Gang, dann war es wieder still. Er wartete, ob noch jemand die Geräusche gehört hatte. Nichts. Er nahm die Körper der Toten und versteckte sie hinter einer nahegelegene Statue, wo sie erst am Morgen gefunden werden würden. Dann verschwand er lautlos in der Dunkelheit des Geheimgangs, durch den er gekommen war. Draußen war die Luft kühl und trug den Geruch von Sand und Feuchtigkeit mit sich. Senhotep kletterte über eine niedrige Mauer und verschwand in die Straßen Thebens. Sein Auftrag war erfüllt. Doch etwas ließ ihn nicht los. Die Worte des Hohepriesters, die Schriftrolle in seinem Gürtel, die ungewöhnlichen Zeichen darauf. Und die nagende Frage, die er sich nie zuvor gestellt hatte: War der Pharao wirklich ein Gott? Er sollte nicht zweifeln. Zweifel war der Feind der Treue, der erste Schritt in den Verrat. Doch in dieser Nacht wusste Senhotep, dass der Zweifel bereits in ihm gewachsen war und dass es kein Zurück mehr gab. Der Morgen brach über Theben herein, als Senhotep lautlos durch die engen Gassen zurück in sein Quartier schlich. Der Himmel war von einem blassen Gold überzogen. Die ersten Sonnenstrahlen spiegelten sich auf den Dächer der Tempel und Paläste wieder. Es war der Moment des Tages, an dem die Nacht langsam verschwand. Doch für ihn würde die Dunkelheit bleiben. Er schloss die schwere Holztür hinter sich, entzündete eine kleine Öllampe und zog die Papyrusrolle aus seinem Gürtel. Die Tinte darauf wirkte ungewöhnlich frisch, als wäre sie erst vor wenigen Tagen aufgetragen worden. Das allein machte ihn misstrauisch. Er rollte das Dokument auf dem Tisch aus, ließ seine Finger über die Zeichen gleiten. Die ersten Zeilen waren klassische Hieroglyphen, Gebete an die Götter, Formeln, die den Leser auf das vorbereiten sollten, was folgte. Doch dann, weiter unten, veränderten sich die Symbole. Sie waren kantiger, fast mechanisch. Keine ägyptische Hand hatte diese Zeichen erschaffen. Senhotep kannte alle Sprachen, die in Ägypten gesprochen wurden. Er konnte die Schrift der Hethiter lesen, die Handelszeichen der Phönizier und selbst die fremdartigen Symbole, die auf den Relikten längst vergessener Dynastien gefunden wurden. Doch diese Schrift war anders. Sie schien nicht aus dieser Welt zu stammen. Er schüttelte den Kopf. Es war sinnlos, sich darüber den Verstand zu zerbrechen. Rahotep war tot und sein Auftrag war erledigt. Doch da war immer noch das Gefühl, dass er etwas Wichtiges übersehen hatte. Finde das Auge des Horus und sieh. Diese Worte fraßen sich in seine Gedanken wie eine vergiftete Klinge. Er konnte es nicht ignorieren. Senhotep griff nach einem Lederbeutel, in dem er ein kleines, flaches Stück Ton aufbewahrte. Darauf waren eingeprägt die geheime Markierung der königlichen Bibliothek und ein unauffälliges Symbol, das ihm jederzeit den Zugang gewährte. Nur wenige Männer des Reiches durften diesen Ort betreten, ein Heiligtum des Wissens, in dem alte Schriften, Berichte und Karten verwahrt wurden. Dort würde er Antworten finden. In der Bibliothek der Könige. Die Bibliothek lag versteckt hinter dem Tempel des Tod, dem Gott der Weisheit. Während die Priester in der Haupthalle Gebete sangen, schlüpfte Senhotep durch eine Nebentür, zeigte sein Siegel und wurde ohne ein Wort eingelassen. Die Luft in der Halle war schwer von Staub und alter Papyrus. Reihen von Regalen erstreckten sich bis unter das gewölbte Dach, bestückt mit Schriftrollen, die Geschichten aus längst vergangenen Zeiten enthielten. Ein alter Schreiber, dessen Haut wie getrocknetes Pergament wirkte, führte ihn an eine Reihe von Fächern, in denen alte Berichte über die Götter und ihre Wunder aufbewahrt wurden. »Was genau suchst du?« fragte der Mann mit schwacher Stimme. »Alles über das Auge des Horus.« Der Schreiber runzelte die Stirn, murmelte einige Worte und zog schließlich eine Rolle hervor, deren Ränder von der Zeit angegriffen waren. »Dieses Dokument ist alt, älter als der Tempel selbst.« Senhotep nahm die Rolle entgegen, rollte sie vorsichtig auf und ließ seine Augen über den Text gleiten. Das Auge des Horus war mehr als nur ein Symbol für Schutz und Macht. Laut dieser Aufzeichnung hatte es einst als ein echtes Artefakt existiert, das in einer verlorenen Kammer unter dem Tempel von Karnak verborgen war. Doch was ihn am meisten verstörte, war ein einzelner Satz am unteren Rand der Schriftrolle. »Jene, die durch das Auge blicken, sehen nicht die Götter, sondern jene, die sich als Götter ausgeben.« Seine Finger verkrampften sich um das brüchige Pergament. Rahotep hatte gewusst, dass der Pharao kein Gott war. Doch wovon sprach diese Schrift? Wer waren diese Wesen, die sich als Götter ausgaben? Senhotep fühlte zum ersten Mal in seinem Leben so etwas wie Angst. Er rollte das Pergament zusammen, steckte es in seinen Gürtel und verließ die Bibliothek, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Die Sonne stand bereits hoch am Himmel, als er in die Straßen Thebens trat. Der Palast ragte über der Stadt auf, ein Monument der Macht und göttlichen Herrschaft. Doch nun sah Senhotep ihn mit anderen Augen. Er wusste, dass er nicht ruhen konnte, bis er die Wahrheit herausgefunden hatte. Und er wusste, dass wenn der Pharao ahnte, was er tat, sein nächster Auftrag nicht mehr darin bestehen würde, jemanden zu töten, sondern selbst nicht getötet zu werden. Die Luft im Palast war schwer von Weihrauch, durchtränkt mit dem Duft von Zedernholz und Myrrhe. Die hohen Säulen, geschmückt mit goldenen Hieroglyphen, spiegelten das flackernde Licht der Fackeln wider. Diener bewegten sich lautlos über den glänzenden Marmorboden, während die Priester in murmelnden Gebeten versunken waren. Senhotep betrat den Thronsaal mit derselben Präzision, die er in jedem Auftrag anwandte. Seine Bewegungen waren ruhig, doch seine Sinne waren geschärft. Die letzte Nacht hatten ihm keine Ruhe gelassen. Rahoteps Worte hallten in seinem Kopf wider. Er hatte den Pharao immer als göttliches Wesen betrachtet, als den rechtmäßigen Vermittler zwischen den Menschen und den himmlischen Kräften. Doch nun? Er war sich nicht mehr sicher. Am anderen Ende des Saals saß der Pharao auf seinem gewaltigen Thron aus schwarzem Basalt, die Krone Ägyptens auf seinem Haupt. Seine Haltung war königlich, sein Blick unergründlich. In den Augen der anderen war er die lebendige Verkörperung eines Gottes. Doch Senhotep sah nun etwas anderes. Zum ersten Mal erschien ihm die Perfektion des Pharaos zu makellos, zu durchdacht. Seine Haltung war exakt berechnet, seine Bewegungen zu kontrolliert. Es war, als spiele er eine Rolle, als trüge er eine Maske, die niemals verrutschen durfte. »Skarabäus«, sagte der Pharao mit ruhiger Stimme. Senhotep kniete nieder, sein Blick auf den Boden gerichtet. »Mein Herr«, sprach er, »euer Wille wurde vollstreckt. Der Hohepriester Rahotep ist tot.« Eine lange Stille folgte. Senhotep erwartete Anerkennung, vielleicht ein knapper Befehl für seinen nächsten Auftrag. Doch der Pharao antwortete nicht sofort. »Du hast gut gedient«, sagte er schließlich. Seine Stimme war ruhig, doch Senhotep hörte einen merkwürdigen Unterton darin. Kein göttliches Lob, keine Selbstverständlichkeit der absoluten Macht, sondern etwas anderes, Wachsamkeit. Rahotep sprach mit seinen letzten Atemzügen von einer Wahrheit, die das Reich zerstören könnte, fuhr Senhotep fort. Er sprach von einer Macht, die euch übersteigt. Er beobachtete den Pharao genau. Ein göttlicher Herrscher hätte diese Worte mit Spott beantwortet. Ein Gott hätte gelacht und sie als Häresie abgetan. Doch der Pharao erstarrte für den Bruchteil eines Moments. Es war nur eine winzige Verzögerung, kaum wahrnehmbar, doch für einen Mann wie Senhotep, der von seinem Training her gelernt hatte, Auf jede noch so kleine Regung zu achten, war es genug. Sein Instinkt schrie auf. Etwas war falsch. Es gibt Dinge, die du nicht zu hinterfragen hast, Scarabäus, sagte der Pharao schließlich. Seine Stimme war fester als zuvor und ein Hauch von Strenge lag in seinem Blick. Senhotep hielt den Kopf gesenkt. Doch innerlich spannte sich sein Körper an. Natürlich, mein Herr, sagte er mit ruhiger Stimme. Vergiss Rahoteps Worte. Sie waren das Gift eines Verräters. Der Pharao erhob sich nun, sein Gewand fiel in makellosen Falten zu Boden. Dein Dienst ist beendet. Geh nun. Es war ein Befehl. Doch Senhotep spürte, dass es mehr war als das. Es war eine Warnung. Er verneigte sich tief, trat langsam zurück und verließ den Saal. Seine Gedanken rasten. Der Pharao hatte gezögert. Der Pharao hatte Angst. Und ein Gott hatte niemals Angst. Zum ersten Mal in seinem Leben wusste Senhotep, dass der Mann, dem er diente, eine Lüge war. Doch wer oder was steckte hinter dieser Lüge? Er würde es herausfinden. Er musste es herausfinden. Und er wusste, dass er von nun an nicht nur ein Attentäter war. Er war ein Diener Ägyptens und verpflichtet, die Wahrheit herauszufinden. Die Dunkelheit legte sich über Theben, während die Stadt in eine träge Stille fiel. Die brennenden Fackeln an den Palastmauern flackerten im Wind und das entfernte Murmeln der Priestergebete aus den Tempeln mischte sich mit dem leisen Rauschen des Nils. Senhotep hatte den Palast verlassen, doch in seinem Inneren war er noch immer dort. Er war aufgewühlt wie nie zuvor. Zum ersten Mal in seinem Leben zweifelte er nicht nur an einem Auftrag, sondern an der Grundlage seiner gesamten Existenz. Der Pharao war kein Gott, er hatte es mit eigenen Augen gesehen. Kein göttlicher Herrscher würde je in einem Moment des Zweifels zögern. Kein unantastbares Wesen würde Worte wie »Es gibt Dinge, die du nicht zu hinterfragen hast« aussprechen. Doch Senhotep brauchte mehr als nur seine Instinkte. Er brauchte Beweise. Also beschloss er, den Pharao zu beobachten. Er kannte die verborgenen Wege des Palastes, wusste, wie er sich zwischen den Mauern bewegte, ohne gesehen zu werden. Seit Jahren war es seine Aufgabe gewesen, Menschen unbemerkt zu verfolgen, sie zu studieren, ihre Schwächen zu finden und ihnen das Leben zu nehmen. Nun wandte er all dieses Wissen gegen den Mann, dem er einst treu ergeben war. In der folgenden Nacht kehrte Senhotep in die äußeren Mauern des Palastes zurück. Er wusste, dass er nichts überstürzen durfte. Ein Fehler konnte ihn das Leben kosten. Lautlos schlich er sich an den hohen Wänden entlang, hielt sich im Schatten und bewegte sich mit der Geduld eines Skorpions. Er kannte die Patrouillen der Wachen, kannte die Momente, in denen sie sich überschneiden, die blinden Flecken in den engen Korridoren. So fand er sich schließlich in einer der oberen Galerien des Palastes wieder, versteckt hinter einer dunklen Säule, von wo aus er einen direkten Blick auf den großen Korridor hatte, der zur privaten Kammer des Pharaos führte. Und dann wartete er. Stunde um Stunde verging. Die Diener und Schreiber verließen allmählich den Thronsaal, die Wachposten wurden gewechselt. Die Flammen der Fackeln tanzten im Wind, und schließlich sah er ihn. Der Pharao trat aus seiner Kammer, doch er war nicht von Wachen umgeben, er war allein. Senhotep runzelte die Stirn. Das war ungewöhnlich. Der Pharao bewegte sich nie ohne seine Leibgarde. Sein Leben war angeblich zu wertvoll, zu göttlich, um ohne Schutz durch die Palastgänge zu streifen. Und doch war er da, in einem einfachen Gewand, ohne seine goldene Krone, ohne die heiligen Insignien. Ein Mensch. Nicht mehr, nicht weniger. Senhotep blieb in den Schatten verborgen und folgte ihm. Der Pharao bewegte sich mit einer merkwürdigen Hast. Es war kein gemessener königlicher Gang. Es war das Tempo eines Mannes, der etwas verbergen wollte. Er führte Senhotep zu einem Bereich des Palastes, der kaum genutzt wurde, eine uralte Passage, die tief in die Erde führte. Senhotep erkannte sie. Diese Gänge waren älter als die Mauern darüber. Sie führten hinab in die Gruft der ersten Herrscher. Was hatte der Pharao dort zu suchen? Senhotep blieb eng an der Wand, während er seinem Herrn folgte. Der Gang wurde dunkler, die Fackeln wurden seltener. Die Luft wurde schwer, als würde sie eine Last in sich tragen. Der Pharao hielt an einer gewaltigen Tür aus schwarzem Basalt. Sie war verziert mit uralten Zeichen, doch nicht alle waren ägyptischen Ursprungs. Senhotep erkannte es sofort. Einige Symbole waren dieselben wie die, die auf der Schriftrolle von Rahotep gestanden hatten. Sein Herz begann schneller zu schlagen. Er sah, wie der Pharao tief Luft holte. Dann legte er seine Hand auf eines der Zeichen. Ein leises Summen erfüllte die Luft. Und dann begann sich die Tür zu öffnen. Senhotep bewegte sich näher, blieb in der Dunkelheit verborgen. Hinter der Tür erstreckte sich eine gewaltige Kammer. Die Wände bestanden aus einem Material, das kein gewöhnlicher Stein war. Sie reflektierten das Licht der wenigen Fackeln auf eine Art und Weise, die Senhotep fremdartig erschien. Dann sah er sie. Gestalten, die in der Dunkelheit lauerten. Drei Wesen standen in der Mitte der Kammer. Hochgewachsen, mit langen, schmalen Gliedmaßen. Ihre Gesichter waren glatt. Ihre Haut schimmerte in einem unnatürlichen Licht. Sie waren nicht menschlich. Senhotep presste sich gegen die Wand, zwang sich, ruhig zu atmen. Dann sprach eines der Wesen: »Erneut bist du zu uns gekommen.« Seine Stimme war tief und fremdartig, ein Echo, das sich nicht wie normale Worte anhörte. Der Pharao kniete sich nieder. Ein Schauer lief Senhotep über den Rücken. Der Herrscher von Ägypten, der lebende Gott, das heilige Bindeglied zwischen Himmel und Erde, kniete vor diesen Kreaturen wie ein Diener, wie eine Marionette. »Mein Volk wird beginnen, Fragen zu stellen«, sagte der Pharao leise. »Das ist unerheblich«, erwiderte eines der Wesen. »Deine Aufgabe ist es, die Ordnung zu wahren. Das Wissen darf nicht ans Licht kommen. Aber es gibt kein Aber.« Das Wesen trat näher. Und für einen Moment glaubte Senhotep, dass der Schatten selbst sich um es herum bewegte. »Du bist unser Werkzeug. Du existierst durch unsere Macht. Und du wirst gehorchen.« Der Pharao senkte den Kopf. »Ja, Herr.« Senhotep spürte, wie sich seine Fingernägel in die Wand bohrten. Alles, woran er je geglaubt hatte, war eine Lüge. Er hatte sein Leben für einen Mann gegeben, der sich an eine fremde Macht klammerte, die ihn lenkte wie eine Spielfigur. Sein Glaube, seine Ehre, seine Taten, alles war ein Irrtum. Der Pharao war kein Gott. Er war ein Sklave. Senhotep drehte sich langsam um und schlich lautlos zurück in die Schatten des Ganges. Er hatte genug gesehen. Nun wusste er, was zu tun war. Er musste diesen Betrüger vernichten. Und er musste die Macht, die ihn kontrollierte, ein für allemal brechen. Die Stadt Theben lag in tiefster Dunkelheit, während sich Senhotep lautlos durch die geheimen Wege des Palastes bewegte. Seine Gedanken rasten. Alles, was er je über die Götter, den Pharao und die Ordnung Ägyptens geglaubt hatte, war eine Lüge. Die Kreaturen in der verbotenen Gruft waren keine göttlichen Wesen. Sie waren etwas anderes, etwas, das nicht von dieser Welt stammte. Doch es reichte nicht, sie nur zu beobachten. Er musste verstehen, was sie wollten. Er wusste, dass er einen weiteren Schritt wagen musste. Er würde nicht nur den Pharao beobachten, er würde seine Machenschaften aufdecken. Senhotep verbrachte den nächsten Tag damit, Hinweise zu sammeln. Er konnte nicht direkt nachfragen, doch er kannte die Diener des Palastes, kannte die Wachen, die sich unbeobachtet glaubten. Er wusste, wie er lauschen musste, um an Informationen zu kommen, und bald fiel ihm ein Muster auf. Immer wieder wurden gewaltige Mengen Gold aus den königlichen Lagern abtransportiert, doch es wurde nicht für Tempelbauten oder Tribute an fremde Herrscher genutzt. Die Ladungen verschwanden, ohne dass jemand darüber sprach. Das Gold floss nicht in die Schatzkammern des Pharaos, es floss in die Tiefe. Und Senhotep begann zu verstehen. Der Pharao war nicht nur eine Marionette der falschen Götter, er war ihr Lieferant. In der folgenden Nacht versteckte sich Senhotep erneut in den verborgenen Wegen des Palastes. Er wusste nun, wohin der Pharao gehen würde. Er wusste, dass er erneut hinabsteigen würde in die Gruft, um den Wesen gegenüberzutreten. Doch dieses Mal folgte er ihm näher. Er kroch durch die alten Tunnel, kauerte in den Schatten, als die massive Tür aus schwarzem Stein sich öffnete. Der Pharao trat ein, doch diesmal war er nicht allein. Hinter ihm folgten Diener, und sie trugen goldene Gefäße, Truhen, Schalen und Statuen. Senhotep sah, wie sie die Schätze in die Mitte der Kammer stellten, dann verließen sie den Raum schnell, als hätten sie Angst, länger als nötig zu verweilen. Er wartete. Und dann geschah es. Aus der Dunkelheit der Kammer traten die drei Wesen. Ihre Körper wirkten größer als in der Nacht zuvor, doch nun konnte Senhotep genauer hinsehen. Die Haut der Kreaturen war nicht glatt, sondern ledrig. Ihr Schimmer war kein göttlicher Glanz, sondern das fahle Licht, das durch die Wände der Kammer reflektiert wurde. Doch das Erschreckendste war, wie sie sich bewegten. Langsam. Schwach. Diese Wesen, die sich als Götter ausgaben, waren nicht unsterblich. Sie waren alt. Ihre Bewegungen wirkten müde, ihre Gestalten eingefallen. Und dann sah Senhotep, was wirklich geschah. Die Wesen knieten sich um das Gold. Sie legten ihre langen Finger auf die Statuen, ließen sie über die Schalen und Platten gleiten. Und dann begann das Gold zu vergehen. Es schimmerte für einen Moment, als würde es sich in Staub verwandeln. Dann zog sich das Licht des Metalls in ihre Hände zurück. Die Kreaturen sogen es in sich auf, als wäre es Nahrung. Senhotep hielt den Atem an. Sie ernährten sich vom Gold. Das war ihr Geheimnis. »Mehr«, zischte eine der Kreaturen mit einer Stimme, die durch den Raum hallte. »Es wird knapp.« Der Pharao senkte den Kopf. »Ich werde mehr liefern«, sagte er. Die größte der Kreaturen trat vor. Ihre Augen brannten wie kaltes Feuer. »Unser Körper vergeht. Unsere Macht schwindet. Wir brauchen das Gold. Du wirst es beschaffen, wie du es uns geschworen hast.« Senhotep beobachtete, wie der Pharao erneut kniete. Nicht wie ein Herrscher, sondern wie ein Diener. Wie ein Mann, der keine Wahl hatte. Und dann verstand Senhotep alles. Diese Wesen waren gestrandet. Sie waren nicht die mächtigen Götter, für die man sie hielt. Sie waren gefangen auf der Erde. Seit Jahrtausenden waren sie hier, verborgen, in der Dunkelheit lebend, sich von Gold ernährend, um ihr Leben zu verlängern. Doch ihre Zeit lief ab. Sie wurden schwächer. Und der Pharao war ihr Werkzeug, um zu überleben. Senhotep wich langsam zurück in die Schatten. Er hatte nun alles, was er wissen musste. Die Pharaonen waren niemals Götter gewesen. Sie waren nur Puppen, die von diesen Wesen gelenkt wurden, und im Austausch für ihre Macht gaben sie ihnen, was sie brauchten. Doch jetzt, nach all den Jahrhunderten, nach all den Opfern und all dem Blut, schwanden die falschen Götter. Und er hatte etwas, das kein anderer Mensch vor ihm besessen hatte: das Wissen und die Erkenntnis. Nun gab es nur noch eine Frage: Wie tötete man ein Wesen, das sich von Gold ernährte? Und wie nahm man einem König seine Macht? Er hielt kurz inne, dann lächelte er. Er wusste, was er zu tun hatte. Die Herrschaft der falschen Götter war vorbei. Es war an der Zeit, dass ein neuer Pharao aufstand. Senhotep trat lautlos in die gewaltige Kammer ein. Die massive Tür aus schwarzem Stein hatte sich unter seinem Griff langsam geöffnet, begleitet von einem tiefen, vibrierenden Grollen. Er konnte die Hitze des Raumes spüren, doch sie war nicht wie die brennende Sonne Ägyptens. Sie war unnatürlich, fremdartig. Er war nicht eingeladen worden, und das merkten die Wesen sofort. Die drei Gestalten, die sich tief in der Kammer verborgen hatten, richteten sich auf. Ihre Augen, groß und dunkel wie der Nachthimmel, funkelten im flackernden Licht der Fackeln. Ihre Bewegungen waren geschmeidig, doch voller Misstrauen. Sie hatten ihn nicht erwartet. Senhotep blieb ruhig, obwohl sich ein instinktives Warngefühl in seinem Inneren ausbreitete. Er war nicht in einem gewöhnlichen Raum. Er befand sich im Zentrum von etwas, das über Jahrtausende hinweg verborgen geblieben war. Die Wesen betrachteten ihn regungslos. Dann sprach eines von ihnen: »Du hast keine Erlaubnis, hier zu sein.« Die Stimme war tief und hallte nicht von den Wänden wider, sondern vibrierte in Senjoteps Kopf. Er blieb unbeeindruckt. »Und doch bin ich hier.« Die Kreaturen bewegten sich langsam, musterten ihn, als erwarteten sie, dass er jeden Moment in Panik geraten und fliehen würde. Doch er wich nicht zurück. »Du hast keine Angst vor uns?« fragte das zweite Wesen. Senhotep ließ sich Zeit mit der Antwort. »Warum sollte ich? Ihr seid keine Götter. Ihr seid sterblich.« Ein Zittern ging durch die Kammer. Für den Bruchteil eines Moments glaubte er, in den tiefen Augen der Wesen eine Spur von Überraschung zu erkennen. Dann war es wieder verschwunden. »Du hast viel gesehen«, sagte das dritte Wesen, »mehr als die meisten Menschen vor mir.« Eine lange Stille folgte. Senhotep konnte spüren, wie sie ihn abwogen, ihn prüften, ihn in ihren eigenen Gedanken sezierten. Schließlich trat er einen Schritt nach vorne. »Euer Diener ist schwach. Der Pharao ist nicht mehr geeignet, euch zu dienen. Die Menschen beginnen zu zweifeln. Bald wird er nicht mehr in der Lage sein, euch zu geben, was ihr braucht.« Er machte eine kurze Pause, ließ seine Worte in der Kammer verhallen. »Ihr braucht einen neuen Herrscher, und ich bin bereit, diesen Platz einzunehmen.« Die Wesen wechselten Blicke. »Du glaubst, dass du Ägypten führen kannst?« »Ich weiß es.« Wieder Stille. Senhotep wusste, dass er auf dünnem Eis wandelte, doch er hatte keine andere Wahl. Er musste ihr Vertrauen gewinnen. »Ich will die Quelle der Macht verstehen«, sagte er schließlich. Das erste Wesen trat näher. »Macht hat ihren Preis. Ich bin bereit, ihn zu zahlen.« Eines der Wesen hob die lange, knochige Hand und streckte sie ihm entgegen. Auf der geöffneten Handfläche lag ein kleines, poliertes Artefakt. Ein Auge aus lapisblauem Stein, durchzogen von feinen, goldenen Linien. Das Auge des Horus. »Mit dieser Gabe wirst du sehen können. Die Zeit wird für dich langsamer fließen, während du dich frei bewegst. Doch dies allein macht noch keinen Herrscher.« Senhotep streckte die Hand aus und nahm das Artefakt. Ein Kribbeln lief über seinen Körper. Seine Sinne wurden schärfer. Für einen Moment glaubte er, dass sich die Welt um ihn herum verlangsamte. Die Bewegungen der Wesen wurden träge. Das Flackern der Fackeln schien wie eingefroren. Er schloss die Augen und atmete tief ein. Diese Macht war real. Doch sie war nicht vollständig. Sein Blick wanderte zur Mitte der Kammer. Dort, auf einem Podest, lag das zweite Artefakt. Der Dolch aus Meteoriteneisen. Senhotep wusste instinktiv, dass diese Waffe ein Schlüssel war. Eine Waffe, die gegen jene eingesetzt werden konnte, die diese Macht verliehen. Er streckte die Hand aus. Doch das Wesen, das ihm das Auge des Horus gegeben hatte, bewegte sich plötzlich schneller, als hätte es seinen Gedanken gelesen. »Nein!« Die Stimme vibrierte in der Luft und Senhotep spürte, wie sich eine unsichtbare Kraft um seinen Arm legte. »Du wirst diese Waffe nicht erhalten.« Senhotep blieb ruhig, obwohl er spürte, wie seine Muskeln sich anspannten. »Warum nicht?« Das zweite Wesen trat vor. »Die Artefakte sind mächtig. Zu mächtig für einen einzigen Mann. Der Pharao besitzt das Ankh, das Kreuz des Lebens. Und nun besitzt du das Auge des Horus. Die letzte Waffe werden wir dir nicht geben. Nicht bevor du bewiesen hast, dass du würdig bist.« »Und wie soll ich das beweisen?« Die Kreatur sah ihn an und er spürte die Antwort noch bevor sie ausgesprochen wurde. »Töte den Pharao.« Eine kühle Stille legte sich über den Raum. Senhotep nickte langsam. »Wie ihr wünscht.« Die Wesen traten zurück und er wusste, dass das Gespräch vorbei war. Sie hatten ihm einen ersten Teil der Macht gegeben, doch sie trauten ihm nicht vollständig. Noch nicht. Er drehte sich um, verließ die Kammer und spürte, wie das Auge des Horus warm in seiner Hand lag. Nun wusste er, was als nächstes kommen musste. Er musste sich das Ankh holen. Er musste den Pharao töten. Und dann würde er zurückkehren. Mit all der Macht, die er brauchte, um Ägypten aus den Fängen der falschen Götter zu reißen. Senhotep bewegte sich lautlos durch die dunklen Korridore des Palastes. Das Auge des Horus ruhte in seiner Handfläche. Sein kühles, glattes Material pulsierte leicht, als würde es atmen. Er konnte die Energie darin spüren, ein Flüstern jenseits der Zeit. Die Luft war schwer vom Duft von Myrrhe und Sandelholz, doch sein Geist war vollkommen klar. Seine Mission war einfach: den Pharao töten. Er musste das Ankh-Kreuz an sich bringen, das dem Pharao seine göttliche Kraft verlieh. Ohne das Artefakt war sein Herrscher nicht mehr als ein Mann, ein Werkzeug der falschen Götter. Doch der Pharao war kein gewöhnlicher Gegner. Als Senhotep die gewaltigen Türen zur königlichen Kammer aufstieß, wusste er, dass er nicht unbemerkt gekommen war. Der Pharao stand am Fenster. Sein goldener Umhang fiel in makellosen Falten über seine Schultern. Sein Blick ruhte auf dem fernen Nil, doch Senhotep spürte, dass sein Herr ihn längst bemerkt hatte. »Du kommst spät, Skarabäus.« Die Stimme des Pharaos klang ruhig, fast amüsiert. Senhotep blieb stehen. »Ich bin nicht mehr euer Schatten.« Langsam drehte sich der Herrscher um. Seine dunklen Augen musterten Senhotep, als wüsste er längst, was geschehen würde. »Die Götter haben dich gesegnet. Oder verflucht.« Senhotep ließ seine Finger über das Auge des Horus gleiten. »Sie haben mich erleuchtet.« Ein kurzes Schweigen. Dann bewegte sich der Pharao, nicht langsam, nicht gemessen, sondern mit der Geschwindigkeit eines Raubtieres. Seine Hand fuhr unter seinen Mantel, und plötzlich hielt er das Ankh-Kreuz in der Faust. Es strahlte golden auf, pulsierte mit reiner Energie. Senhotep zog seinen Dolch. In diesem Moment gab es kein Zögern mehr. Der Pharao war der Erste, der angriff. Mit einem fließenden Schritt war er vor Senhotep, und bevor der Attentäter reagieren konnte, schnellte seine freie Hand vor und traf ihn mit brutaler Wucht in die Brust. Ein Schlag. Doch es fühlte sich an, als hätte ihn eine Welle aus purer Kraft getroffen. Senhotep flog durch den Raum, schlug gegen eine Säule, die unter der Wucht bebte. Er rollte sich ab, stieß sich sofort vom Boden ab und wirbelte mit seinem Dolch nach vorne. Der Pharao wich mühelos aus. Sein Körper bewegte sich mit übermenschlicher Geschwindigkeit, als wäre er schwerelos. Senhotep sah, wie das Ankh-Kreuz in seiner Hand leuchtete. Die Quelle seiner Stärke. Doch Senhotep hatte ebenfalls eine Gabe. Er konzentrierte sich auf das Auge des Horus, ließ seine Gedanken in dessen Macht fließen. Die Welt verlangsamte sich. Der Pharao bewegte sich nun in Zeitlupe. Senhotep sah die Richtung seines nächsten Schlags vorher, sah, wie sein Gegner seinen Arm hob, um ihn erneut zu treffen. Mit blitzschneller Präzision duckte sich Senhotep unter dem Schlag hinweg, wirbelte um die Achse seines Körpers und rammte seinen Dolch in Richtung der Seite des Pharaos. Doch in letzter Sekunde erstarrte die Klinge. Ein schützendes Licht flammte um den Körper des Herrschers auf. Der Pharao stieß die Hand nach vorne und ein unsichtbarer Druck riss Senhotep erneut von den Füßen. Er prallte gegen den Boden, spürte, wie sein Dolch aus seiner Hand geschleudert wurde. Er wollte sich aufrichten, doch plötzlich war der Pharao über ihm. Ein goldener Lichtstrahl schnellte aus dem Ankh-Kreuz, traf Senhotep in die Brust und fesselte ihn an den Boden. Sein Körper erstarrte. Seine Muskeln gehorchten ihm nicht mehr. Er war besiegt. Langsam beugte sich der Pharao über ihn. »Du bist nicht würdig, mich zu stürzen, Senhotep.« Das Licht des Ankh wurde heller, blendender. Senhotep fühlte, wie seine Gedanken in Finsternis abdrifteten. Dann wurde alles schwarz. Sein Atem ging schnell. Sein Herz raste. Doch er war nicht am Boden. Er war nicht verletzt. Er stand noch immer im Eingangsbereich der Kammer. Seine Hand umklammerte das Auge des Horus. Er war niemals nach vorne gestürmt. Der Kampf hatte nie stattgefunden. Er hatte die Zukunft gesehen. Das Auge des Horus hatte ihm einen Blick auf den Verlauf der Ereignisse gewährt. Eine mögliche Zukunft, in der er sich seinem Gegner in einem offenen Duell stellte. Und in dieser Zukunft war er gescheitert. Langsam beruhigte sich sein Atem. Er wusste nun, dass er den Pharao nicht einfach töten konnte. Nicht mit einem Angriff. Nicht mit bloßer Stärke. Er musste anders vorgehen. Er musste seinen Gegner zerstören, bevor das erste Blut floss. Also trat er mit langsamen, sicheren Schritten in den Raum und verneigte sich leicht. »Mein Herr«, sagte er ruhig, »ich bringe euch eine Botschaft.« Der Pharao drehte sich mit einer gehobenen Augenbraue um. »Oh, und was könnte ein Schatten mir berichten, das ich nicht längst weiß?« Senhotep hielt seinen Blick fest. »Dass eure Götter euch nicht mehr brauchen.« Für einen Moment war absolute Stille. Der Pharao musterte Senhotep lange, sein Gesicht regungslos, doch in seinen Augen glomm etwas, das Senhotep noch nie zuvor dort gesehen hatte. Unsicherheit. Er hatte die Wahrheit ausgesprochen und sein Herr wusste es. Langsam drehte sich der Pharao wieder dem Fenster zu. Sein Blick ruhte auf den fernen Tempeln und der dunklen Weite des Nils. Er wirkte für einen Moment nicht mehr wie ein göttlicher Herrscher, sondern wie ein Mann, der eine Bürde trug, die schwerer war als jede Krone. »Du weißt mehr, als du wissen solltest, Skarabäus«, sagte er schließlich. Senhotep trat einen Schritt näher. »Ich habe gesehen, was sie vor euch verbergen«, sagte er ruhig. »Sie planen, euch zu ersetzen.« Der Pharao schloss kurz die Augen, als würde er die Worte abwägen. Dann drehte er sich langsam um. Sein Blick war nun schärfer, durchdringend. »Dann ist unsere Zeit gekommen«, sagte er leise. Senhotep runzelte die Stirn. »Unsere?« Der Pharao ließ ein bitteres Lächeln über seine Lippen huschen. »Du hältst mich für ihren Diener, aber du irrst dich. Sie kontrollieren mich nicht. Sie brauchen mich. Und ich brauche sie, um Ägypten zu erhalten.« Er griff unter seinen Mantel und zog das Ankh-Kreuz hervor. Das Artefakt schimmerte in seinem Griff, als wäre es lebendig. »Dieses Symbol verleiht mir Kraft. Doch es ist nichts gegen das, was sie in den Tiefen ihres Gewölbes verbergen. Ihr größter Schatz ist nicht das Gold, nicht das Wissen, nicht die Macht, die sie mir gewähren. Es ist eine Waffe, die einzige echte Waffe.« Senhotep sah, wie der Pharao langsam zu einer steinernen Truhe neben seinem Thron schritt und den Deckel hob. Dort, auf weichem Tuch gestickt, sah er ihn. Der Dolch aus Meteoriteneisen. Senhotep trat näher. Der Dolch war anders als jede Waffe, die er je gesehen hatte. Die Klinge war tiefschwarz, ihr Metall wirkte fast flüssig, als würde es in einem ewigen Strom pulsieren. Sie war fein geschliffen, und auf ihrer Oberfläche glitten Lichtreflexe, die sich in einem Muster bewegten, das kein Mensch je geschaffen haben konnte. »Das ist die Quelle ihrer Macht«, sagte der Pharao leise. »Dieses Artefakt gehört nicht dieser Welt. Es ist älter als unsere Reiche, älter als unsere Geschichte. Sie bewachen es mit ihrem Leben.« »Warum?«, fragte Senhotep. Der Pharao schloss langsam den Deckel der Truhe, weil sie ohne es nichts sind. Ein Zittern lief Senhotep über den Rücken. »Sie können nicht getötet werden«, fuhr der Pharao fort, »nicht durch unsere Waffen, nicht durch unsere Gebete. Doch der Dolch ist anders. Er stammt aus jener Welt, aus der sie gekommen sind. Er ist aus demselben Metall geschmiedet, das ihre Körper formte, und darum fürchten sie ihn mehr als alles andere.« Senhotep atmete langsam aus. »Und darum geben sie ihn nicht her«, murmelte er. Der Pharao nickte. »Er verlässt nie ihre Hallen. Sie lassen ihn keinen Augenblick aus den Augen. Wenn du ihn an dich bringen willst, brauchst du mehr als Mut. Du brauchst eine List. Senhotep ließ seinen Blick nicht von der Truhe weichen. Dann schmieden wir eine List. Der Pharao ließ sich in seinen Thronsessel sinken. Für einen Moment herrschte Stille. Du weißt, dass sie uns nicht kampflos gewähren lassen werden, sagte er schließlich. Ich weiß, dass sie euch schwach sehen. Sie glauben, dass ihr euer Ende erreicht habt. Und doch sind sie es, die dem Ende näher sind. Senhotep sah seinen Herrscher an. Was geschieht, wenn sie kein Gold mehr erhalten? Der Pharao lehnte sich zurück. Sein Blick war müde, doch voller Bitterkeit. Sie würden Ägypten brennen lassen. Senhotep schwieg. Du hast doch von den Plagen gehört, nicht wahr? Fuhr der Pharao fort. Du kennst die alten Geschichten von Dunkelheit über dem Land, von Wasser, das sich in Blut verwandelt, von Heuschrecken, die den Himmel verdunkeln, von einer Zeit, in der das Volk Ägyptens unter Schrecken litt, die keiner erklären konnte. Senhotep nickte langsam. Jeder kannte diese Geschichten. Sie waren kein göttlicher Zorn, sagte der Pharao. Sie waren Warnungen. Jedes Mal, wenn ein Herrscher sich ihnen widersetzte, jedes Mal, wenn wir versuchten, uns von ihnen zu lösen, ließen sie das Land bluten. Ein Kloß bildete sich in Senhoteps Kehle. Die Götter waren nie zornige, strafende Wesen gewesen. Sie waren Tyrannen. Also müssen wir sie täuschen, sagte er leise. Der Pharao musterte ihn aufmerksam. Hast du einen Plan? Senhotep trat vor. Sie verlangen Gold, nicht wahr? Sie haben sich von ihm genährt, seit sie hier gestrandet sind. Doch ich habe gesehen, wie sie es aufnehmen. Sie berühren es, nehmen seine Energie auf, bevor es zu Staub zerfällt. Und? Was, wenn wir ihnen das Gold geben, doch es nicht echt ist? Der Pharao hob eine Augenbraue. Wie willst du das bewerkstelligen?
Wir bemalen Steine mit goldener Farbe. Große Brocken, schwer genug, um überzeugend zu wirken. Wir lassen sie glauben, dass sie eine volle Lieferung erhalten. Der Pharao schüttelte langsam den Kopf. Sie werden es spüren, sobald sie es berühren. Genau deshalb müssen wir schnell sein. Senhotep sah seinen Herrscher an und zum ersten Mal erhellte sich sein Blick mit einer Spur von Hoffnung. Während Sie sich auf das Gold konzentrieren, werde ich mich in die Kammer schleichen und den Dolch an mich nehmen. Der Pharao betrachtete ihn lange. Dann ließ sich ein langsames Lächeln auf seinen Lippen blicken. Du bist ein Narr, Senhotep. Ein kluger, gefährlicher Narr. Und ihr seid ein sterblicher Gott, der seine Krone behalten will. Ein kurzes Schweigen. Dann nickte der Pharao. Gut. Er stand auf. Wir werden sie warten lassen. Nur einen einzigen Tag. Sie sind schwach und mit jeder Stunde, die vergeht, verlieren sie mehr Kraft. Sie brauchen das Gold. Und wenn ihre Gier groß genug ist, werden sie nicht zweimal hinschauen. Senhotep trat neben ihn. Sein Herz schlug schneller. Er wusste, dass dies ihre einzige Chance war. Die falschen Götter hatten Ägypten über Jahrtausende hinweg beherrscht. Doch mit der richtigen List, dem richtigen Moment und der richtigen Waffe würden sie endlich von ihrem Thron gestoßen. Und er würde derjenige sein, der es tat.
Die Luft in den tiefen Gängen des Palastes war schwer. Die Hitze, die von den Wänden ausging, hatte nichts Natürliches an sich. Es war, als würde der Stein selbst das Gewicht von Jahrtausenden tragen, als wäre er durchzogen von der Macht jener Wesen, die sich seit unzähligen Generationen hier verborgen hielten. Der Pharao schritt langsam durch die alten Korridore. Sein goldener Umhang zog eine Spur aus Licht in der Dunkelheit. Das Ankh-Kreuz ruhte in seiner linken Hand, während das Auge des Horus, das er als Vertrauensbeweis erhalten hatte, in seiner rechten glühte. Sein Blick war kühl, selbstbewusst, doch unter dieser Maske brodelte Unsicherheit. Hinter ihm folgten die Diener
ihre Schultern schwer beladen mit Truhen, gefüllt mit dem falschen Gold. Die glänzende Farbe täuschte jeden Sterblichen, doch würde sie auch jene täuschen, die nicht von dieser Welt stammten? Der Eingang zur Kammer öffnete sich mit einem tiefen, hallenden Grollen. Die Diener platzierten wie gewohnt hastig das Gold und verschwanden wieder. Die drei falschen Götter erhoben sich langsam aus der Dunkelheit, ihre Gestalten hoch aufgerichtet, doch schwach. Ihr ledriges Fleisch war eingefallen, ihre Bewegungen langsamer als bei den letzten Begegnungen. Sie brauchten das Gold. Der Pharao trat mit festem Schritt vor und senkte sein Haupt leicht. »Die Aufgabe ist erfüllt«, sprach er. Seine Stimme hallte in der Kammer wieder. »Senhotep ist tot. Der Verräter hat sein Ende gefunden.« Die Kreaturen betrachteten ihn. Für einen Moment herrschte Stille, als würden sie seinen Geist durchdringen, seine Worte wiegen. Dann sprach das Älteste der Wesen. »Das war zu erwarten.« Der Pharao nickte. »Ich bringe euch euren Tribut.« Ein leises Zittern lief durch die Körper der Kreaturen. Ihre Finger zitterten. Ihre Augen leuchteten hungrig. Ohne ein weiteres Wort bewegten sie sich auf das Gold zu. Die Götter berührten die ersten goldenen Steine. Dann geschah es. Ein markerschütternder Schrei zerriss die Luft. Die Wesen rissen ihre knochigen Arme in die Höhe. Ihre Körper wandten sich, als würde eine unsichtbare Kraft sie verbrennen. Das Gold zischte unter ihren Händen, die Farbe blätterte ab, enthüllte den groben Stein darunter. Sie waren getäuscht worden. Die Erde bebte, als einer von ihnen mit voller Wucht eine seiner Gliedmaßen auf den Boden schlug. »Was ist das?« brüllte das Wesen, seine Stimme ein Gewitter aus purer Wut. »Eine Täuschung«, knurrte das Zweite. Seine Augen glühten vor Zorn. Sie drehten sich ruckartig zum Pharao. »Du hast uns hintergangen!« Doch in diesem Moment bewegte sich Senhotep. Er hatte die Verwirrung genutzt, die Rage der Götter, um sich lautlos an das Herz der Kammer zu schleichen. Dort, auf dem schwarzen Podest, lag das mächtigste Artefakt. Der Dolch aus Meteoriteneisen. Er schloss die Finger darum und ein Kribbeln durchlief seinen Körper. Die Klinge war kalt und doch pulsierte sie mit Energie. Sie war kein bloßes Metall. Sie war eine Waffe gegen jene, die nicht von dieser Erde waren. Doch Senhotep hatte nicht vor, sie sofort gegen die Götter zu richten. Er drehte sich um. Der Pharao hatte die Götter im Auge, seinen Griff fest um das Ankh-Kreuz gelegt. Doch er erkannte nicht, was hinter ihm geschah. Senhotep trat aus den Schatten. In einer fließenden Bewegung rammte er den Dolch in den Rücken des Pharaos. Die Waffe glitt tief und ein keuchender Laut entkam dem Mund des Herrschers. Er taumelte vorwärts, drehte sich mit schmerzerfülltem Blick um. »Skarabäus«, keuchte er, während er nach Senhotep griff. Doch der Attentäter wich aus, riss die Klinge aus dem Körper seines Herrschers und sah zu, wie dieser auf die Knie sank. »Wie hast du? Ich hatte das Auge«, stammelte der Pharao ungläubig. Senhotep hatte den Pharao in die Irre geführt, hatte ihm ein falsches Auge des Horus gegeben, eines, das ihm nicht erlaubte, die Zukunft zu sehen. Der Pharao glaubte, das Spiel zu durchschauen, doch er hatte nicht erkannt, dass er selbst eine Marionette war. Die Götter verstummten für einen Moment, dann flammte in ihren Gesichtern Genugtuung auf. »Du hast ihn getötet«, sagte eines der Wesen, fast wohlwollend. »Du hast dich als würdig erwiesen«, sprach ein anderes. Doch Senhotep achtete nicht auf sie. Er wusste, dass seine Aufgabe noch nicht beendet war. Langsam trat er zurück zur Leiche des Pharaos. Dort lagen sie nun, das Ankh-Kreuz, das Auge des Horus und der Dolch. Drei Artefakte, getrennt voneinander stark, doch zusammen unaufhaltsam. Er schloss die Augen, spürte die Kraft, die durch sie floss. Dann hob er den Dolch und ließ das Ankh-Kreuz und das Auge des Horus mit der Klinge verschmelzen. Ein gleißendes Licht erfüllte die Kammer, als die drei Artefakte sich vereinten. Die Linien auf der Klinge pulsierten, die Symbole auf dem Ankh glühten und das Auge öffnete sich mit einem unheilvollen Flimmern. Die Götter erstarrten. Sie erkannten, was geschah. Nein! Doch es war zu spät. Senhotep bewegte sich mit der Kraft eines Sturms. In einem einzigen, fließenden Schlag schnitt er die erste Kreatur in zwei. Ihr Körper schrie in Frequenzen, die kein Mensch hören konnte, und sie löste sich in dunklem Staub auf. Die anderen beiden wichen zurück, doch Senhotep war schneller. Mit der Macht des Auge des Horus bewegte er sich, als wäre die Welt um ihn herum eingefroren. Ein Hieb. Das zweite Wesen wurde von der Mitte aus zerteilt, seine Existenz ausgelöscht. Das dritte versuchte zu fliehen, doch Senhotep war bereits da. Er rammte das Schwert in die Brust des letzten Gottes. Die Kammer bebte. Ein letzter, ohrenbetäubender Schrei erfüllte den Raum, ehe das Wesen zu Staub zerfiel. Dann war es still. Das Licht des vereinten Artefakts erlosch. Die falschen Götter waren fort. Senhotep stand in der Mitte der Kammer, sein Atem schwer, das Schwert der Götter in seiner Hand. Er blickte auf den toten Pharao, dann auf die leere Halle, in der einst Wesen geherrscht hatten, die keine Macht mehr über diese Welt hatten. Langsam richtete er sich auf. Nun gehörte Ägypten ihm. Der erste Morgen nach dem Fall der falschen Götter war ein stiller. Theben erwachte in sanftem Licht, der Nil zog träge seine Bahnen, und die Welt schien nicht zu wissen, dass sich in der tiefsten Kammer des Palastes etwas verändert hatte. Senhotep stand auf der obersten Stufe des Palastes und blickte über sein Reich. Er spürte die Macht in seinen Adern. Die drei vereinten Artefakte ruhten nun in seinen Händen, keine drei getrennten Relikte mehr, sondern eine einzige, vollkommene Klinge. Sie vibrierte mit unermesslicher Kraft, ihr Griff aus dunklem Gold, die Klinge geschmiedet aus dem Metall der Sterne, durchzogen von uralten Hieroglyphen, die sich selbst formten und bewegten. Dies war keine Waffe eines einfachen Kriegers. Dies war das Schwert eines Gottes. Ein Schwert, das durch die Zeitalter viele Namen tragen sollte. Das Schwert der Götter. Das Schwert der Wahrheit. Die Klinge, die nur der wahre König führen konnte. Senhotep spürte, wie die Menschen sich vor ihm versammelten, voller Ehrfurcht und Angst. Der Pharao war tot, die Welt der Götter hatte sich für immer verändert. Doch ein neuer Herrscher stand nun an ihrer Spitze. Ein Herrscher, dessen Namen man nicht vergessen würde. Er trat vor. »Das alte Zeitalter ist vorbei«, sprach er mit fester Stimme. »Die Götter, die über uns wachten, sind gefallen. Ihr Herrscher hat euch verlassen.« Die Menschen flüsterten, erschrocken und verwirrt. Senhotep hob sein Schwert in die Höhe. »Doch ich bin hier, und ich werde euer König sein.« Die Sonne brach hinter ihm hervor, tauchte ihn in goldenes Licht. An diesem Tag wurde ein neuer Name in die Geschichtsbücher eingraviert. Ein Name, der über die Jahrtausende hinweg unzählige Male verändert, verborgen und wiedergeboren wurde. Der Name eines ewigen Herrschers. Die Welt kannte ihn nie als Senhotep, denn er sollte viele Namen tragen. Mit seiner göttlichen Klinge regierte er Ägypten für Jahrzehnte. Doch er erkannte bald, dass die Sterblichen nicht bereit waren, einen unsterblichen Herrscher zu akzeptieren. Die Geschichten über ihn wandelten sich in Mythen, und als seine Zeit in Ägypten endete, wurde sein Name aus den Chroniken entfernt. Doch er verschwand nicht. Er zog weiter, nahm neue Namen an, errichtete neue Reiche, erschuf neue Legenden. Sein Schwert blieb an seiner Seite. Es war der Schlüssel zu seiner Macht, der Kern seiner Unsterblichkeit. Und auch sein Schwert trug im Laufe der Jahrtausende viele Namen. Als Echnaton veränderte er die Glaubenswelt Ägyptens. Er löschte die alten Götter aus und errichtete den Monotheismus. Seine Herrschaft war radikal, und viele widersetzten sich ihm, doch in Wahrheit war er der letzte wahre König der alten Welt. Sein Schwert war damals bekannt als war das Licht von Ra. Jahre später erschien er in Mesopotamien als Gilgamesch, der Halbgottkönig von Uruk. Seine übermenschliche Kraft, seine unsterbliche Weisheit, alles war Teil desselben Mannes, der Jahrhunderte zuvor die falschen Götter getötet hatte. Seine Klinge wurde in dieser Zeit die Träne des Himmels genannt. Viele Jahrhunderte später zog er erneut in die Welt hinaus, dieses Mal als Alexander der Große. Seine unaufhaltsamen Eroberungen, seine strategische Genialität, all dies war kein Zufall. Er wusste, dass er dazu bestimmt war, Königreiche zu beherrschen. In Griechenland trug seine Waffe den Namen Gorgonschneide, die Klinge, die selbst Ungeheuer vernichtete. Unter einem neuen Namen wurde er als Nero wiedergeboren, der Herrscher Roms, der das Reich in Flammen tauchte. Manche nannten ihn einen Wahnsinnigen, doch er wusste, dass er ein sterbliches Imperium vernichten musste, um es durch etwas Neues zu ersetzen. In Rom wurde seine Waffe bekannt als Arm Gladius Noctis, das Schwert der Nacht. In den dunklen Tagen nach dem Fall Roms tauchte er in Britannien auf als König Artus. Er erschuf Camelot, führte die Tafelrunde an und verteidigte das Land gegen die Barbaren. Seine göttliche Klinge wurde in dieser Zeit bekannt als Excalibur, doch nur er kannte ihre wahre Herkunft. Im Osten trat er als Minamoto no Yoritomo in Erscheinung, der erste Shogun Japans. Er vereinte das zersplitterte Land und errichtete eine Dynastie, die Jahrhunderte überdauern sollte. Sein Schwert wurde nun Kusanagi no Tsurugi genannt, die legendäre Klinge, die nur der wahre Herrscher führen konnte. Die Zeiten veränderten sich, doch er blieb bestehen. Die Welt der Menschen wandelte sich. Die Götter wurden vergessen. Doch er lebte weiter. Die Waffe, die ihn durch die Zeitalter begleitet hatte, ruhte in seinem Besitz, verborgen vor jenen, die ihre Macht missbrauchen würden. Sein Name veränderte sich erneut. Niemand wusste mehr, wer er war. Niemand erkannte ihn. Doch in der Dunkelheit, in den verborgensten Ecken der Welt, flüsterten manche immer noch von ihm. Von dem Mann, der nicht sterben konnte. Von dem Schwert, das nicht gebrochen werden konnte. Von dem König, der immer wiedergeboren wurde. Von dem letzten wahren Herrscher. Und wenn die Zeit erneut kommen würde, wenn die Götter der alten Welt sich wieder aus der Finsternis erheben sollten, würde er bereit sein. Sein Name war vergessen, doch seine Herrschaft war nie zu Ende gegangen.